ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Maria Callas.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Garfield Phone Mystery.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too many tabs,
ja, wie das immer so ist, wenn man durchs Internet schaltet und waltet und da die ganze Zeit spazieren geht, dann trifft man natürlich auf viele Dinge, Rabbit Holes, Themen und dann verbringt man plötzlich Nächte mit denen, landet in irgendwelchen Wikipedia-Artikeln und ist am Ende des Tages oder der Nacht zu gut informiert über sehr kleine Themen. Und diesen Infoüberhang, möchte ich sagen, der muss natürlich irgendwo hin und genau dafür ist dieser Podcast gemacht. Too Many Tabs in der ARD-Audiothek. Hier treffen sich jede Woche Caroline Worps und ich, Miguel Robitzky, um genau diese Themen zu besprechen, die wir da so finden. Und heute in einer neuen Tonkabine.
Ja, wir sind umgezogen, raus aus unserer kleinen Aufnahmebox in ein richtiges Tonstudio.
Mit Fenster.
Mit Fenster. Wir wollten dem Eigenbedarf vorbeugen.
Kann ja immer mal sein. Mit Vermietern weiß man ja immer nicht so genau. Und jetzt sind wir hier. Es ist wunderschön. Wir haben ein Fenster, einen großen Raum. Ich bin richtig froh, weil die alte war schon auch so, die hat schon echt gestunken. Und jetzt ist es riecht angenehmer auf jeden Fall.
Jetzt kann man auch Gäste empfangen, ohne sich zu schämen.
Könnte man zum Beispiel auch mal Gäste empfangen, ohne sich zu schämen. Und jetzt sitzen wir hier und du bist ein bisschen kränkelig.
Ich bin krank. Mich hat's voll erwischt. Ich habe ein bisschen Fieber. Ich lege es direkt offen, man wird es diese Folge wahrscheinlich merken.
Oh Mann.
Wahrscheinlich von Karneval. Ich habe 3 Tage durchgefeiert.
Aber du bist die Jecke von uns.
Ja, aber ich war sehr happy, dass wir dieses Jahr wieder zusammen den Nubbel brennen sehen konnten.
Ja, das haben wir hier ja schon mal besprochen. Ich bin ja großer Fan der Nubbelverbrennung. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich als sehr karnevalshassende Person nach Köln gekommen bin und war mit dieser ganzen Tradition nicht vertraut. Also sowohl die Nubbelverbrennung als auch alle anderen Karnevalstraditionen. Und ich weiß noch genau, als ich nach Köln gezogen bin, haben mir Kollegen direkt gesagt, du wirst so 6 Jahre brauchen, bis du doch mitmachst. Und ich habe die Augen verdreht und habe gesagt, nee, das werde ich niemals machen. Und siehe da, es hat genau 6 Jahre gebraucht, bis ich Karneval mitgefeiert habe. Es war dieses Jahr mein Karnevalsdebüt, auch weil ich letztes Jahr die Nubbelverbrennung mit dir erlebt habe. Und du hast mich da so ein bisschen auch rangeführt und hast mir diese ganze Tradition erklärt.
Der Nubbel hat dich heiß gemacht.
Ja, was hat es denn nochmal für die Leute, die es noch nicht wissen, was hat es denn mit dem Nubbel nochmal genau auf sich? Du kannst es besser erklären.
Ja, der Nubbel, die Nubbel, das sind so Figuren, mal kleine Figürchen, mal lebensgroße Puppen, die über Kölner Kneipen hängen. Und die werden quasi am Ende der Jeckenzick in der Nacht von Veilchendienstag ob Aschermittwoch werden die verbrannt und sozusagen damit die Sünden, die begangen wurden während der Karnevalszeit. Wenn du zu viel gebützt hast oder zu viel getrunken hast, dann wird der Nubbel verbrannt und der ist, weil der schuld ist. Im Prinzip.
Also du erklärst es hier so, als wäre das eine total normale Sache und wir haben hier ja schon mehrfach über merkwürdige Bräuche gesprochen, uns auch erhoben über den einen oder anderen, aber dann standen wir wohl am Veilchendienstag beide mit sehr viel Inbrunst schreiend in dieser Meute und haben diese Strohpuppe angeschrien und haben immer gesagt, die Sau ist schuld, die Sau, du dumme Sau. Ich habe sogar ein Video aufgenommen, wo du im Hintergrund, da hört man nicht richtig doll, die Sau! Wenn man richtig so, wie geht, dann musste ich nochmal so lachen
zu Hause. Das macht halt so Spaß, sich da reinzusteigen, aber das so maximal dumm ist.
Ach, und es ist so toll, es ist so ein Gruppengefühl und ich habe da wirklich über mich gelernt. Ich glaube, ich hätte im Mittelalter bei der Hexenverbrennung, hätte ich in der ersten Reihe dabei gestanden, wenn ich gedacht hätte, das sind echte Hexen, weil ich habe hab das richtig gefühlt, dass ich so, weil die Sau, die muss brennen.
Ja, man muss sagen, wir haben nicht nur ein Nubbelbrennen sehen, wir haben Nubbelhopping gemacht.
Ich war so nubbelgeil an
dem
Tag.
Wir waren an verschiedenen Nubbelverbrennungen.
Ja.
Ja, herrlich.
Herrlich, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und am Karnevalssamstag waren wir auf einem Geburtstag von einer Kollegin, Lea, die hat ihren 30. gefeiert.
Karnevalsthemed.
Und da war ich dann dieses Mal, man mag es nicht glauben, das erste Mal verkleidet an Karneval, seitdem ich Kind war. Ich war als Hella von Sinn unterwegs.
Das sah toll aus.
Ja, du warst Rokoko.
Ich war am Abend noch auf einer Rokoko-Motto-Party eingeladen. Deshalb war ich auch am Vormittag bereits in meinem Rokoko-Gewand.
Toll. Also Köln, es ist einfach eine andere Sache hier. Und ich habe mich dran gewöhnt. Sie haben mich wirklich über die 6 Jahre, in denen ich hier wohne, mürbe gemacht.
Willkommen.
Also das war los. Haben wir noch was zu kennen? Oh, wir waren in Berlin. Das können wir vielleicht auch noch erzählen.
Ja. Wir waren
gerade frisch aus Berlin gekommen.
Wir haben dort gedreht, zusammen mit Lena und Linus, im Rahmen einer Diffus Titelstory. Da durften wir die Band Lena und Linus kennenlernen und zum Interview treffen.
Ja, da sollten wir uns live vor der Kamera kennenlernen, was eine extrem ungewohnte Situation war. In so einem Moment, wo es ja immer auch so ein bisschen awkward sein kann. Wie begrüßt man sich? Wie sind so die ersten Vibes, wenn man das alles noch nicht weiß? Wenn das gefilmt wird, fand ich auf jeden Fall tatsächlich ein interessantes Experiment.
Ja, voll. Ich habe es bereits als das größte TV-Experiment aller Zeiten betitelt. Es war eine ungewohnte und auch eine herausfordernde Situation, dass man einfach Kamera an, man kennt sich gar nicht, man weiß gar nicht, wie die Vibes sind und unterhält sich dann aber eine Stunde lang. Aber es lief irgendwie ganz gut, weil die beiden sehr angenehme Gesprächspartnerinnen waren.
Ja, die waren super sweet und es war dann ein sehr, sehr nettes Gespräch und wir hätten gar nicht so aufgeregt sein müssen, wie wir davor vielleicht waren. Das Ganze kann man jetzt auch schon sehen auf YouTube bei dem Diffus-Kanal, nehme ich an.
Genau.
Und wie das dann aber immer so ist, man unterhält sich dann und hinterher fallen einem dann nochmal 10.000 mehr Fragen ein, die man noch hätte besprechen können und so. Schaut es euch gerne an, gibt es ab jetzt auf dem Diffus-YouTube-Kanal und schreibt uns doch auch mal, wie ihr es findet. Wir sind ja da auch immer so ein bisschen abhängig von Algorithmus und so. Vielleicht kommentiert ihr mal was Nettes.
So richtig von
wie
unser
Pullover aussieht oder so.
So richtig unser wahres Gesicht kennengelernt haben die beiden wahrscheinlich erst nach dem Dreh. Da haben wir nämlich...
Oh ja, stimmt.
Also wir waren danach noch was zusammen essen und trinken. Lena hatte sich schon verabschiedet und Linus stand aber noch bei uns an der Straße, während wir Pläne gemacht haben für den Abend.
Es war Berlinale in der Stadt.
Wir sind mitten in Berlin. Es stehen also die Türen stehen offen für Dinge, die man in dieser Stadt erleben kann.
Timothy Chalamet ist gerade da.
Fancy Partys, es ist Berlinale. Du kannst in jedem Viertel, in jeder Ecke wahrscheinlich irgendwie High Life haben, aber wir haben uns dazu entschieden... ins Musical zu gehen, und zwar Die Bettwurst.
Von Rosa von Braunheim. Ja. Das finde ich einen validen, schönen Grund, abends mal ins Theater zu gehen. Ist leider, wird mittlerweile nicht mehr aufgeführt. Das war, glaube ich, das letzte Wochenende, an dem das lief. Der alte 70er-Jahre-Film von Rosa von Braunheim, Die Bettwurst, inszeniert als Musical. Und da wollten wir rein und waren plötzlich sehr vertieft.
Wir waren hyped und wir waren, oh, Die Bettwurst. Und
dann
haben wir Tickets gesucht.
Orga.
Und dann haben wir uns organisiert und gesagt, wenn wir da jetzt hingehen, dann müssten wir da die Tickets haben. Dann ist aber das Essen dort drin. Wir waren Bettwurst hyped und mussten es kurz klären, während wir aber alle auf Uber gewartet haben. Und dann irgendwann kam
es
dann...
Es wurde unverhältnismäßig oft das Wort Bettwurst gesagt, in so 10 Minuten. Fiel das schon so alle, ja, 3-4 Sekunden. Würde man, ja, dann gehen wir dann die Bettwurst. Während Linus so ein bisschen aus dem Gespräch ausgegliedert wurde, unbewusst von uns. Er stand so daneben und hat sich das halt angehört, wie wir über die Bettwurst gesprochen haben.
Bis dann irgendwann das Uber ankam und Indie-Pop-Artist Linus ins Uber eingestiegen hat und uns zugerufen hat, viel Spaß in der Bettwurst!
Ja, da war es dahin mit der Street Credibility.
Ja.
Es war auf jeden Fall sehr nett und wir haben uns sehr gefreut und schaut euch das doch gerne an.
Ich habe diese Woche mal wieder eine Diva im Gepäck, wenn nicht die Diva,
oh, wow,
die ich hier der Too Many Tabs Diva-Galerie hinzufügen möchte. Ich war nämlich im Kino in dem neuen Maria Callas Biopic Maria mit Angelina Jolie in der Hauptrolle und ich war danach so fasziniert und irgendwie so eingenommen von diesem Leben, dass ich dann noch ein paar mehr Tabs dann nachts aufgemacht habe, um das alles nachzulesen, ob das wirklich so war. Denn das Leben von Maria Callas war sehr mystisch bis zum Schluss.
Damit hast du mich ja jetzt schon. Mir hat übrigens eine Hörerin aus der Community geschrieben, nachdem wir über Sarah Bernhardt gesprochen haben und ich da ja, als wir in das Thema eingestiegen sind, eigentlich nahezu jede Diva aufgezählt habe, die mir so eingefallen ist, hat mir dann diese eine Person geschrieben, du hast Patti LuPone vergessen. Du hast Patti LuPone vergessen.
Ja.
Und dann war ich, ach, okay, sorry, diese eine Person. Von daher, wir werden die Galerie der Too Many Tabs, Steven, jetzt heute weiter auffüllen.
Genau.
Marie Callas war auch nicht dabei.
Wie gesagt, mystisch. Es wird im Film auch vieles angedeutet, ohne genau zu sagen, was am Ende wirklich passiert ist. Das ist auch so ein bisschen das Prinzip von diesem Film. Da werden nämlich die letzten Tage im Leben von Maria Callas, der berühmten Opernsängerin Maria Callas, in ihrem Appartement in Paris erzählt. Und es gibt immer so Rückblenden auf ihr Leben und ihre Karriere. Hast du dich schon mal immer mit ihr beschäftigt?
Nee, ich kenne ihr ikonisches Gesicht. Das ist auf jeden Fall oft auf Plakaten zu sehen, auch in Werbung. Ich kann mich erinnern, dass sie mal in so einer Apple-Werbung, diese Think Different-Kampagne, die sie hatten, wo die unterschiedlichsten berühmten Kreative und Genies irgendwie dann mit Apple verknüpft wurden in der Sendung. Da war sie, glaube ich, auch dabei. Also sie ist mir eher als die Ikone und als das Abbild
ikonisches
bekannt.
Äußeres stimmt schon mal. Sie hat immer so sehr kajal umrahmte, sehr ausdrucksstarke, dunkle Augen und eben ja so dievenhafte Hairstyles, trägt gerne Schmuck, trägt gerne opulente Kleidung. Also das war, sie ist schon iconic.
Ja, und unique.
Auf jeden Fall. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir uns jemals darüber unterhalten haben. Magst du eigentlich Oper?
Es geht. Für mich ist es immer so ein bisschen so die altbackene Version von Musical. Mhm. Und wir haben im Schultheater hier und da mal so Opernparodien gespielt. Also so ein bisschen kenne ich mich da aus. So, wir haben mal Don Giovanni gespielt und Nessun Dorma und so. Also ich würde mich jetzt aber nicht als Fachmann betiteln. Und ich glaube, ich habe nur einmal eine Oper live gesehen. Mhm. Und das war der Lohengrin von Wagner. Okay.
Ja, ich habe auch schon einige Opern gesehen und ich muss sagen, mich catcht das voll. Also ich bin dann sehr fasziniert und sehr berührt davon, von der Musik, aber bei der Inszenierung kommt es sehr drauf an. Also ich habe auch schon mal was gesehen.
Ich checke da dann die Handlung nicht so oft bei Opern, das ist glaube ich ein Riesenproblem. Aber vielleicht liegt es an mir.
Du hast ja dann immer noch so ein kleines Booklet dabei.
Ach, man muss immer lesen. Das ist aber auch. Das ging mir
bei Hamilton musst du auch lesen.
Ja, bei Les Miserables auch. Da ging es mir auch so. Da habe ich mich einfach reingesetzt und war so: Oh fuck, worum geht's hier? Und habe dann in der Pause Wikipedia gelesen, damit ich ungefähr verstehe, worum es geht. Ja. Aber dann ist geil, wenn man es alles nachgelesen hat.
Ja, bei Oper scheiden sich die Geister, weil, das hast du eben auch schon gesagt, das ist so. Ja, dieses Altbacken, vielleicht ist es auch dieses total polierte, total künstliche, total perfekte, auch nicht leicht zugängliche.
Ist ein bisschen strebi.
Genau, aber das ist halt das, was Maria Callas irgendwie anders gemacht hat, was sie irgendwie besonders gemacht hat.
Just do things by instinct. I still do.
Ich mache alles instinktiv. Die Menschen, die zu meinen Auftritten kommen, werden nie das Gleiche erleben, weil es immer im Augenblick passiert.
Also sie hat die Menschen total ergriffen. Sie hat diese Rollen wirklich gelebt und zwar so intensiv, wie es vorher nie da gewesen ist. Also sie hat dieses Genre Oper so ein bisschen auf so ein anderes Level gehoben. Man hat immer das Gefühl, da singt jemand um sein Leben. Also die war so richtig, ja, into it und die Menschen haben es total gefühlt. Um ein bisschen Biografie Grund zu legen von Maria Callas. 1923 wurde sie in New York geboren, in eine griechische Auswandererfamilie. Der Vater war ein erfolgloser Apotheker und eben aus Griechenland in die USA eingewandert. Und die Mutter hat sich eben total auf Maria fokussiert und beschlossen, sich durch den Erfolg ihrer Tochter so ein bisschen an dem Vater zu rächen. Also durch die Tochter zu leben, sich durch die Tochter zu verwirklichen. Ich habe hier so starke Marmager-Vibes. Ja, toxische Marmager-Vibes, auf jeden Fall. Und die Mutter ist eben 1937 dann nach Griechenland zurückgegangen, hat die beiden Töchter mitgenommen. Maria, ihre Tochter, gepusht dahin, dass sie ihre Opernkarriere beginnt. Sie hat zum Beispiel sogar ihre Papiere gefälscht und sie 2 Jahre älter gemacht, damit sie mit 14 schon am Konservatorium anfangen konnte. Also wirklich sehr pushy auf die Opernkarriere der Tochter fokussiert, um sich irgendwie selber dadurch zu leben oder vielleicht auch was zu erreichen, was sie selber nicht erreichen konnte. Und Maria halt einfach super talentiert, hat sich unheimlich viel drauf geschafft, hat ganze Opernrollen auswendig gelernt und ist eben von der Oper in Athen nach Italien geschafft, auf Welttourneen und war sehr schnell ein absoluter Weltstar. Hat dann einen italienischen Unternehmer geheiratet und wurde eben bald gefeiert als La Divina Assoluta, La Prima Donna Assoluta, die Stimme des Jahrhunderts, die größte Sängerin des 20. Jahrhunderts. Und nur mit dem Titel in so jungen Jahren durch die Welt fährst, ist natürlich eine Nummer.
Ist eine Nummer und das muss man auch erstmal dann über die weiteren Jahre, die folgen sollen, bei einer langjährigen Karriere erstmal aufrechthalten. Das ist natürlich sehr schwer.
Du wirst halt vergöttert und wirklich als die unerreichte Primadonna Assoluta des 20. Jahrhunderts. Also mehr geht eigentlich nicht.
Bist der beste Mensch der Welt quasi als Überschrift.
Ja, und einige ihrer Einspielungen, Opernaufnahmen, die sie gemacht haben, gelten bis heute als die besten aller Zeiten. Also sie hat so echt so eine Marke gesetzt in die Geschichte. Und da finde ich, könnte man sie jetzt auch nochmal angucken, Stichwort die letzte Diva, wer noch alles so genannt wurde. Also La Divina, The Divine, das haben wir jetzt auch schon öfter gehört, unter anderem auch bei Sarah Bernard.
Sie war die erste Diva.
Genau, aber so dieses Primadonna Assoluta und wer da noch alles dann so genannt wurde, ist vielleicht auch mal eine kleine Recherche wert. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat sie es irgendwie geschafft, Menschen mitzureißen durch die Emotion und diese Selbstaufgabe, die sie wirklich in ihre Rollen gelegt hat. Sie hat es irgendwie geschafft, Menschen für Oper zu begeistern, die vielleicht vorher auch gar keinen Bock auf Oper hatten. Einfach, weil sie so radikal gesungen hat, auch viele provoziert. eben extrem gefeiert, aber hat das oft auch mit so einer, ja, so einer ganz dievenhaften Bescheidenheit so abgetan. Ach, ich bin ganz schüchtern. So. Oder zum Beispiel auch hier.
Ich verstehe nicht, was die Leute an mir finden, weil ich mich selbst nicht sehen kann. Ich kann mich auch nicht hören. Aber vielleicht ist das gut so, denn sonst wäre ich meiner selbst bewusst und es wäre nicht mehr natürlich.
Das verstehe ich alles gar nicht.
Ich bin auch nichts Besonderes. Ja. Das olle Ding, was ich anhabe? Nein. Meine Stimme? Was? Meine Stimme? Nein, das kann ich nicht glauben. Ich bin doch schüchtern und mimosenhaft.
Ich finde auch bei diesem Interview so interessant, wie dieser Interviewer ihr so fast auf dem Schoß sitzt, so ganz zugeneigt. So. Erzählen Sie mir mehr, la Divina Assoluta. Naja, auf jeden Fall extrem gefeiert. Sie hatte so eine ganz besondere Aura, eine richtige Star, eine richtige Diven-Aura. Klar gab es andere Sopranistinnen und Operndiven vor ihr und neben ihr und nach ihr. Eine andere legendäre Operndiva zum Beispiel, die immer als ihre Konkurrentin so ein bisschen inszeniert wurde und mit der sie immer verglichen wurde, war Renata Tebaldi. Sie wurde Engel oder Taube genannt und Maria Callas war eben die Tigerin. Also da sieht man schon mal auch so ein bisschen mehr ihren Charakter. Maria Callas war irgendwie anders und es hat so eine richtige Mythenbildung stattgefunden um sie herum. Sie war eben nicht nur Opernsängerin, sondern auch etwas für Opernsängerinnen eher untypisches, nämlich ein richtiger High-Society-Promi, der in der Klatschpresse extrem stattfand und über die immer viel berichtet wurde. Zum Beispiel hat sie innerhalb weniger Jahre sehr drastisch abgenommen und hat so versucht, diesen schlanke Diva 50er-Jahre-Look zu erreichen. Ihr Vorbild war Audrey Hepburn, die ja sehr dünn ist, sich so ein bisschen mehr Richtung Filmstar selbst inszeniert. Da gab es dann Gerüchte, wie sie diesen Gewichtsverlust zustande gebracht hat. War es ein Bandwurm? Dann gab es noch einen Nudelhersteller, der behauptet hat, sie hätte mit seinen Nudeln so viel abgenommen. Und dieser Nudelhersteller war gleichzeitig der Neffe von Papst Pius.
Aha.
Mit dem sie dann plötzlich in einem Rechtsstreit irgendwie war.
Natürlich.
Das als Side-Info. Dann auch so diverse Kuriositäten, ihr Charakter, ihre Eitelkeit. Sie hat zum Beispiel eine sehr ausgeprägte Kurzsichtigkeit gehabt, hat immer so eine ganz dicke Brille getragen, das sieht man auch in dem Film gut, aber eben immer nur in den Proben. Und in den eigentlichen Vorstellungen hat sie dann nicht mal den Taktstock der Dirigenten erkannt und hat deswegen sich so akribisch vorbereitet und die Partituren in- und auswendig gelernt, um bloß nicht da mit ihrer Brille auftreten zu müssen.
Okay, krass.
Dann hatte sie noch einen Zwergpudel, auch Fitz in the Picture, namens Toy, der war immer dabei bei Interviews und bei Theaterproben. Und eben auch einige Skandale. Also das Ausmaß von ihrer Größe als da wird einem zum Beispiel auch so ein bisschen klar, wenn man sich dieses Vorkommnis nochmal anguckt. Sie sollte nämlich im Januar 1958 an der Oper in Rom auftreten, in ihrer Paraderolle Norma. Das war also die Rolle ihres Lebens. Sie hat sie am häufigsten gespielt. Es gab einen Riesenbohai. Die Primadonna Assoluta kommt. Der Star, der italienische Staatspräsident, ist extra gekommen,
geil,
um sie dort zu sehen. Sie war aber extrem krank und eigentlich...
Wie du heute.
Wie ich. Ich bin
im Prinzip
La Primadonna von Too Many Taps.
Der ARD-Audiothek.
Genau. Sie war sehr krank und eigentlich gar nicht in der Lage, diese Oper zu singen, konnte aber auch nicht absagen, weil das ein unglaublicher Skandal gewesen wäre. Hat sich mit Medikamenten vollgepumpt, um dann dort auftreten zu können. Gute Nachricht, die Callas singt. Aber dann ging es einfach irgendwann nicht mehr. Sie hatte irgendwie auch eine Halsentzündung oder sowas in der Art und musste mitten in der Vorstellung abbrechen. Das Publikum musste nach Hause gehen und war empört. Schwarzer Tag in der Biografie der Sängerin. Schwarzer Tag für die Oper.
Was?
Ein Opernskandal, einer der größten Opernskandale Italiens im 20. Jahrhundert. Sie musste sich beim Staatspräsidenten persönlich entschuldigen. Und der Skandal war eben nicht,
Wow. Man
hat hier eine Sängerin dazu gezwungen, sich mit Medikamenten vollzupumpen, in der Oper zu singen, keinen Ersatz zu organisieren, sondern der Skandal war, sie hat jetzt den Staatspräsidenten brüskiert.
Ja, weil sie so einmalig war und man wollte dann halt eben keinen Ersatz sehen und keine B-Besetzung, sondern sie. Nichtsdestotrotz sollte man krank nicht unbedingt auf die Bühne gehen oder wenn dann nur sehr, sehr dosiert und wenn es jetzt dieser eine Auftritt ist, aber dann nicht ein Auftritt, auf dem so ein Druck liegt,
also
wo man dann so performt muss und wenn man dann so krank ist, das ist wirklich, also wenn man irgendwie auf der Bühne ist, dann ist das per se schon ein großer Adrenalinrausch und wenn man dann noch krank ist, dann ist es ja auch manchmal so, dass das Adrenalin dafür sorgt, dass man diese Krankheit nicht mehr so spürt und dann gar nicht mehr so regulieren kann und darauf hören kann, was der Körper sagt.
Total.
Und wenn man sich dann noch zusätzlich grundsätzlich mit Medikamenten vollpumpt, uff, also das stelle ich mir ja auf jeden Fall eine explosive Cocktails-Mischung im, was im Körper
da abgeht. Da sowas abreißen, also so eine Opernperformance, wo man wirklich an seine körperlichen und emotionalen Grenzen geht. Und dieser Druck muss so unfassbar gewesen sein. Es wurde danach sehr viel Hass auf ihr abgeladen. Dabei wirkt es heute irgendwie vergleichsweise sehr harmlos. Also dieser riesige Skandal, weil sie wegen Krankheit den Auftritt abgebrochen hat.
Ich frage mich auch gerade, ob der Skandal war, dass sie den Auftritt, der bereits angefangen hat, abgebrochen hat. Ob man das hätte verringern können, diese Empörung, wenn sie vorher gesagt hätte, sie tritt gar nicht auf.
Also wie ich das verstanden habe, wäre das noch schlimmer gewesen. Und noch mehr.
Also die, es gab keinen Ausweg.
Es gab keinen Ausweg. Und das ist wirklich sehr evil. Ja, also diese berühmten Skandale von ihr, die sind jetzt rückwirkend also eher harmlos. Also wie gesagt, dieser abgebrochene Auftritt aus gesundheitlichen Gründen. Dann hatte sie noch eine Vertragsauflösung mit der Met in New York, wo sie sich mit dem Intendanten, glaube ich, zerstritten hat. Einen weiteren Rechtsstreit um Tantiemen. Also das waren jetzt so, ja, würde ich jetzt sagen, keine riesengroßen Skandale, sondern einfach, ja, berufliche Differenzen, wobei man mit so einer Diva, ja, wahrscheinlich immer ein bisschen schwierig. Ja,
das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, dass gerade in dem Bereich, wo oft dann das Wort Diva fällt, dass es eigentlich nur darum geht, für sich einzustehen und Sachen für sich einzufordern und Grenzen zu ziehen, und das wird dann gerade bei Frauen dann eben natürlich oft als ein gewisses, oh, die ist zickig oder divenhaft oder sowas so betitelt.
Total. Naja. Also so viel zu den Skandalen. Ein weiterer war, und das war auch der Grund, warum sie so viel in der Klatschpresse stattgefunden hat, ihr langjähriges Verhältnis mit Aristoteles Onassis, dem reichsten Griechen der Welt. 1959 hat das angefangen, er hat so ein bisschen um sie geworben und sie hat sich sehr zu ihm hingezogen gefühlt, hat sich von ihrem Ehemann scheiden lassen. Onassis hat sich ebenfalls von seiner damaligen Ehefrau scheiden lassen und die beiden haben so eine Beziehung gefühlt, das war so ein bisschen Pech und Schwefel, also sich so sehr angezogen, aber auch sehr stark gestritten, hat eine sehr turbulente Beziehung mit vielen Differenzen, worum sich auch viele Mythen ranken. Es wird eben berichtet, dass Maria Callas im Alter von 43 Jahren schwanger geworden ist von diesem Aristoteles Onassis, im 7. Jahr ihrer Beziehung, und sie sich das Kind gewünscht hatte, aber Onassis gedroht hat, sie zu verlassen, wenn sie nicht abtreibt. Also auch da wieder gefangen in so einer toxischen Hassliebe mit diesem reichen, mächtigen Mann, mit dem sie sich ja in so ein High-Society-Jet-Set-Life gestürzt hat. Übrigens hat Onassis sie nie geheiratet, sondern am Ende hat er Jackie Kennedy geheiratet, die Witwe von JFK, die ab da Jackie Onassis hieß. Vielleicht war noch prestigereicheres Match für ihn, vielleicht Liebe, man weiß es nicht. Jedenfalls wurden Callas und Onassis auch nach seiner Eheschließung mit Jackie Kennedy weiter zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Und ungefähr während dieser Onassis-Ära hatte Maria Callas ihren beruflichen Downfall. Auf einmal ging alles bergab. In den 60er Jahren circa ging nämlich ihre Stimme in die Brüche. Und auch darum ranken sich jetzt Mysterien. Im Film wird einmal so ein bisschen angedeutet, dass Onassis ihr auch zeitweise verboten hätte zu singen. Eine andere Erklärung ist eine Krankheit, die sie gehabt haben soll, nämlich eine seltene Bindegewebsschwäche, wegen der sie auch viele Medikamente nehmen musste. Vielleicht war es auch einfach dieses unglaubliche Arbeitspensum, dieses Aufreiben auf der Bühne, diese anstrengenden Stimmlagen über Jahre. Also vielleicht hat sie sich einfach auch sehr schnell verbrannt.
Das finde ich eh immer, gerade bei Leuten, wo die Stimme so im Fokus ist, finde ich das immer so krass, wie heikel und vergänglich das ist. Das sieht man jetzt auch, das sollte sie jetzt selber nicht hören, aber bei Mariah Carey merkt man das ja auch, dass so die Stimme dann irgendwann sich verändert hat. Das passiert aber halt einfach normal im Alter. Oder auch, erinnerst du dich noch, als 2012 Adele eine Stimmband-OP hatte? Mhm. Stell dir mal vor, du bist derjenige, der Adeles Stimmbänder operieren muss, wie heikel das ist. Da möchte ich gar nicht dran denken, der absolute Albtraum. Eine Sache geht schief und die Frau ist ihre Karriere los.
Ja.
Das muss so krass sein.
Wenn du wirklich als die Stimme des 20. Jahrhunderts klingst und merkst dann, oh oh, meine Stimme lässt nach. Auch eine Theorie, dass sie eben durch diesen Gewichtsverlust, dass es auch ihr stark auf die Stimme geschlagen ist.
Es ist einfach eine rein körperliche Sache und der Körper ist natürlich vergänglich. Ja,
körperlich und auch vielleicht auch psychisch, ne, weil sie sich da so sehr aufgerieben hat. Also plötzlich tiefer Fall, plötzlich Stimmprobleme, sie zieht sich von der Bühne zurück, gibt zwar noch hier und da Konzerte und Tourneen, aber zunehmend eben vereinsamt sie. Plötzlich ist sie nicht mehr von allen umgeben und ist eben von der gefeiertsten Stimme des Jahrhunderts zu Irrelevanz gekommen und ist viel alleine. Da gibt es ein spätes Interview, wo sie auch auf ihr Leben zurückblickt. blickt. Und auch über ihren ersten Ehemann, diesen italienischen Unternehmer, hat sie in diesem Interview nichts sonderlich Gutes zu sagen.
Well, why? Probably I became a bit too famous for my own good. Maybe also I put men on a pedestal.
Who?
Well, for instance, my husband, he wanted so much that I be la divina. For instance, he was taking things on out on people, as he was nothing special.
Also, da steckt auch so viel drin. Also dieses einmal diese Erkenntnis, ich bin irgendwie zu berühmt geworden, als es mir gut getan hat. Und dann wieder, ich habe Männer immer auf ein Podest gehoben. Und diese späte Erkenntnis, mein erster Ehemann, der wollte irgendwie auch was kompensieren. Der wollte, dass ich die Divina bin. Vielleicht, weil er selber nichts Besonderes
es
war.
Das klingt voll reflektiert und ja, als hätte sie da sich sehr viele Gedanken drum gemacht, auf jeden Fall.
Also erst von der Mutter so gepusht, dann von diesem Ehemann gepusht, von der Öffentlichkeit total getrieben, von ihrer langjährigen Liebe Onassis irgendwie auch, was man so hört, nicht gut behandelt, möglicherweise nicht so gesunde Affäre, plus Krankheiten, plus dieser immense Gewichtsverlust, plus Medikamente, all das kann sein, dass es irgendwie die Mischung war, dass alles zusammenkam gegen Ende ihres Lebens. Sie ist sehr früh gestorben, mit nur 53 Jahren, in ihrem Apartment in Paris. Darum geht ja eben der Film Maria, der gerade läuft. Todesursache auch nicht ganz klar. Meistens liest man Herzinfarkt. Es gibt aber auch Vermutungen Richtung Suizid oder Tablettenüberdosis. In dem Film spielt auch das Medikament Mandrax eine sehr große Rolle. Das ist so ein Beruhigungsmittel, was sie sehr überdosiert hat, und woran es am Ende jetzt genau lag, weiß man nicht. Und was ich auch noch gelesen habe, das Mysterium um sie ging nach dem Tod sogar noch weiter, weil nämlich nach ihrem Tod am 3. Juli 77 wurde ihre Asche vom Pariser Friedhof Père Lachaise gestohlen.
Das ist ja mysteriös, wie von dem Regisseur von Nosferatu, wo der Kopf gestohlen wurde, erinnerst du dich?
Ja.
Haben wir doch auch schon mal im Tab gehabt.
Und nachdem dann dieser Diebstahl in der Presse bekannt gegeben wurde, tauchte die Urne wieder auf am gleichen Ort. Man weiß bis heute nicht, was vorgefallen ist.
Oh. Wow.
Übrigens ist ihr Grab, ja, und dieser, ihr Grab auf diesem Pariser Friedhof ist übrigens leer, weil nämlich ihre Asche, wie sie es sich angeblich gewünscht hat, vor Griechenland ins Meer gestreut wurde. Und zwar direkt vor der Privatinsel, die Aristoteles Onassis gehört hatte, also die Liebe ihres Lebens. Ja, und da schwimmt sie bis heute im Ionischen Meer dahin, die größte Stimme des 20. Jahrhunderts, La Primadonna, La Divina, also ein sehr bewegendes Leben, eine extrem beeindruckende Künstlerin, kann ich nur empfehlen, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen, auch wenn man keine Oper mag.
Ich werde den Film mir mal angucken, auf jeden Fall.
Den Film kann ich auch empfehlen.
Es hat mich gecatcht, vielen Dank dafür.
Das freut mich, ja. Ja, Miguel, dann gehen wir doch mal rüber in deine Tabs.
Ja, das machen wir mal. Tap, 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 tap. Ich kümmere mich heute hier mal in guter alter Too-Many-Tabs-Tradition um ein merkwürdiges Rätsel, das so in etwa in einer Reihe steht mit der Glitzerverschwörung, diesem Atari-Friedhof, den du mal hattest, oder dem Most Mysterious Song on the Internet. Aber das Gute bei dem Rätsel, was ich heute behandle, ist, dass es bereits gelöst ist. Das heißt, ich kann nachher die Lösung gleich mitliefern. Wir müssen heute nicht weiter recherchieren und die Community dazu aufrufen, irgendwie Sachen uns zu schicken und die Augen offen zu halten. Denn bei mir geht es heute um die sogenannte Garfield Phone Mystery. Seit den 80er Jahren wurden bis heute regelmäßig immer wieder Telefone in Form von Garfield an die Strände der Bretagne gespült und kein Mensch wusste, warum oder woher die kommen.
Also Telefone in Form von die Comicfigur Garfield, die,
genau.
Der orangene Kater Garfield.
Richtig, die Comickatze, erfunden von Jim Davis, als Zeitungs-Comicstrip gestartet. Übrigens eine Kunstform, die in Deutschland gar nicht so kultiviert ist, aber in den USA sehr. Da gibt es bis heute in Tageszeitungen tägliche Comicstrips. Kennen wir auch von den Peanuts mit Charlie Brown oder Calvin und Hobbes. Und da war eben auch Garfield jahrelang der Renner. In Deutschland eher bekannt dann durch die Sammelbänder, die dann in Buchform erschienen sind. Da wurden die dann übersetzt. Und natürlich durch etliche Animationsserien und Verfilmungen. Auch die, also die habe ich besonders in Erinnerung, weil ich da halt Kind war, 2004. Dieser 3D-Garfield, der im Original von Bill Murray gesprochen wurde in Deutschland.
Eben von Thomas Gottschalk.
Richtig, ja. Thomas Gottschalk hat Garfield gesprochen. Ja. Hast du irgendein Verhältnis zu Garfield? Hast du den Film gesehen oder so?
Ich habe den Film gesehen. Ich mochte Garfield eigentlich auch immer gerne. Ich habe jahrelang in einem Garfield-Klassenraum gelernt.
Nein!
Wir hatten in manchen Klassenräumen waren so Comics an der Wand und dort war ein Garfield mit Monday Suck
Ja, genau.
Er mag halt keine Montage. Genau. Dafür mag er halt Lasagne.
Das sind die Catchphrases. Ja. Ich hasse Montage und ich liebe Lasagne. Obwohl er als Kater ja ehrlicherweise gar nichts an einem Montag anderes zu tun hat als an einem Sonntag. Ja. Also ich erinnere mich noch, dass ich auf jeden Fall auch mal als Kind so 1-2 Jahre richtig obsessed war mit Garfield, nachdem ich mal krank war im Grundschulalter und mein Vater hat mir dann seine alten Garfield-Bücher aus dem Keller hochgebracht. Dann habe ich die wirklich gelesen, diese alten Strips, und hatte dann auch einen Garfield-Jahreskalender im Zimmer hängen und Hörspielkassetten und war dann richtig tief drin in dem Universum mit dem Besitzer John, gibt's dann da ja, der eigentlich so eine Art alter Ego von Jim Davis ist. Der ist auch zu Anfangs selber noch Cartoon-Zeichner. Ich weiß gar nicht, ob das dann über die Jahre so durchgezogen wurde, dieser Character-Trait. Und natürlich dem Hund Odie, von dem Garfield immer genervt ist. Und Garfield an sich kennen wir wahrscheinlich alle. Faul, fett und missmutig, immer irgendwie schlecht drauf.
Ich weiß voll Bock, Lasagne, diesen Film nochmal zu gucken.
Mit Thomas Gottschalk. Ja, ja, ich irgendwie auch. Ich glaube, der ist ein bisschen trashig. Ja. Aber ja, also es tröpfelte, glaube ich, noch so in unsere Kindheit auf jeden Fall rein, noch durch den Film. Aber so diese Main-Garfield-Mania, also dieses Phänomen, was er war, wurzelt eigentlich so in den 80er Jahren. Da habe ich jetzt nochmal meine Tabs zugeöffnet und geguckt, wie huge der eigentlich war, und war selber total überrascht davon, dass die wirklich alle Länder mit Garfield-Merch geflutet haben. So sehr, dass ich sogar YouTube-Videos gefunden habe mit den Most Cursed Garfield-Merchandise-Artikeln, die da so gerankt wurden. Also es gab sogar einen Garfield-Tacker, wo man quasi mit dem Mund so tackern konnte. Ich habe ein Zelt gesehen in der Form von Garfield, wo man vorne rein kann und hinten raus, und es sah dann so aus, als würde man aus Garfields Arschloch wieder rauskrabbeln. Das war auch irgendwie super cursed. Ein Garfield-Globus und eine Garfield-Couch. Was ich da bei dieser Recherche zu den Merchandise-Artikeln auch sehr interessant fand, war, dass ich gelesen habe, dass es da durchaus von den unterschiedlichen Comiczeichnern unterschiedliche Ansätze gab, wie man mit Merchandise überhaupt umzugehen hat. Zum Beispiel Charles Schulz, der Erfinder von den Peanuts mit Charlie Brown und Snoopy, der hat auch sehr, sehr viel Merchandising gemacht. Viele kennen, glaube ich, die Figuren in erster Linie von irgendwelchen Brotdosen und T-Shirts und gar nicht so sehr von den Comics. Und er wollte bei allen Merchandise-Artikeln kreativ mit involviert sein. Also der hatte auf allem irgendwie seine Hände drauf und hat immer den Daumen nach oben oder nach unten gegeben. Während Bill Watterson zum Beispiel, der Zeichner von Calvin und Hobbes, die sind, glaube ich, nicht so in der Breite bekannt, aber eben auch, weil er gar kein Merchandising haben wollte. Der war da irgendwie super streng und hat sämtliche Verfilmungen, die ihm angeboten wurden, abgelehnt. Da kam angeblich mal Steven Spielberg auf ihn zu und wollte seinen Comicstrip verfilmen, Calvin und Hobbes, und hat er gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Weil angeblich bei jedem, das ist dann so sein Take dazu, auf jedem T-Shirt, auf dem Calvin ist, verliert er ein Stück seiner Seele. Also er ist da ein bisschen tief drin. Aber konsequent. So sieht, ja. Ja, er ist konsequent. Also habe ich auf jeden Fall...
Fuck you, Steven Spielberg.
Ja, habe ich auf jeden Fall riesen Respekt vor. Jim Davis von Garfield, dem war das eben alles komplett scheißegal. Der hatte auf gar nichts geachtet, wollte da auch gar keine kreative Entscheidungsgewalt drüber haben, sondern hat einfach eine Firma gegründet, hat da Leute angestellt, hat gesagt, hier ist die Figur, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, ist mir scheißegal.
Total Garfield Sellout.
Ja, und dementsprechend war dann in den 80er Jahren, gerade in den USA, aber auch in anderen Ländern, wurde wirklich die Welt geflutet mit Merchandise-Artikeln von dieser orangenen Katze, die zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr viel im Fernsehen war. Da gab es übrigens mal eine Serie, das wollte ich dir noch zeigen, den Song, weil das war so ein geiler Intro-Song, als ich den jetzt entdeckt habe. Guck mal, hör dir mal den an, der jammt irgendwie ungewöhnlich hart dafür, dass es so eine Cartoon-Serie ist. Well, he's a fat cat, a cool cat, nobody's cool cat, but look out, cause here comes Garfield. He's a fat cat, cool cat, finde ich so eine geile Line, wie der dazu tanzt, also fand ich ganz gut, wollte ich nochmal hier
ich auch
mitbringen.
Gut. Ja. Ich habe auch gerade mal dieses Telefon gegoogelt, das sieht richtig cool aus.
Ja, das sieht aus wie so ein Loft-Einrichtungsgegenstand, also es ist wirklich eine dreidimensionale Version von Garfield, und der Schwanz ist der Hörer, und wenn man den abnimmt, dann gehen die Augen so nach oben, also er schläft quasi selig, bis man den Hörer abnimmt, und dann klappen sich die Augen um. Ach, und dann sieht es aus, als wäre er wach. Dieser Erfolg war Garfield, dass er auf sämtlichen Einrichtungsgegenständen und anderen Artikeln war. Und was ich jetzt auch noch gelesen habe von dem Erfinder Jim Davis, der mal gefragt wurde, warum war Garfield wohl so ein einschlagender Erfolg? Und er hatte dazu eine sehr, sehr schlaue Antwort. Er hat gesagt, Garfield macht nur zwei Dinge: Essen und Schlafen. Und das sind genau die zwei Sachen, die jeder Mensch jeden Tag macht. Und mehr macht er eigentlich nicht. Deswegen kann sich jeder mit dem identifizieren.
Maximal relatable.
Schlau, oder? Ja. Wirklich, maximal relatable. Und dementsprechend hat er auch jetzt 800 Millionen Dollar gemacht in seinem Leben, nur mit der Marke Garfield. Ist das nicht krass? Mhm. 800 Millionen Dollar?
War mir nicht klar, das ist also so huge.
So huge. Hier, du hast gerade schon die Optik von diesem schönen Telefon angesprochen. Ich habe ja auch nochmal eine Werbung mitgebracht. In den 80er Jahren kam dann eben dieses Telefon auf den Markt von der Firma Tyco.
I was just hanging around when suddenly I became a phone.
Oh, hello, Grandma.
If you're a fan of Garfield, you'll love the new Garfield phone. It's feature-packed with tone or pulse dialing and last number redial.
Oh, I don't believe it.
When you're talking, Garfield's awake. When you hang up,
bye.
He goes back to sleep.
That's better.
Ja, da hast du das jetzt gerade nochmal mit diesen Augen gesehen, die sich so umklappen, ja. Also als Kind war ich damit irgendwie total obsessed mit Garfield. Dann später habe ich den so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, so ein paar andere Strips, Peanuts und so weiter, die begleiten mich irgendwie bis heute. Da lese ich heute immer mal noch rein. Garfield war mir dann, glaube ich, so über die Jahre so ein bisschen dann doch zu eindimensional und sehr kindlich. Ich weiß nicht, aber trotzdem natürlich huge Erfolg und so weiter. Ja, also wir kennen jetzt dieses Telefon. Das tauchte plötzlich out of the blue in den 80er Jahren am Strand der Bretagne auf. Also wenn man da so Muscheln und Haifischzähne sammeln wollte, hat man plötzlich dann auch so verwaschene Garfield-Telefone gefunden, die aber dadurch, dass sie vom Meer so verwaschen waren, so creepy und gruselig ausgesehen haben. Guck mal, ich zeig dir mal ein Foto. Es sieht wirklich aus, als würden so Garfield-Leichen massenhaft an den Strand gespült werden. Und es war halt wirklich nicht nur ein oder zwei Telefone, sondern hunderte, jeden Tag hunderte von orangenen Garfield-Telefonen am Strand der Bretagne und man wusste wirklich 35 Jahre lang nicht, woher sie kamen. Es gab keinen Hinweis darauf, dass irgendein Schiff gekentert sei, man hat keine Kiste gefunden, kein Container wurde an Land gespült.
Kein Flugzeugabsturz.
Kein Flugzeugabsturz, irgendwie dokumentiert. Die Menschen vor Ort wurden richtig terrorisiert von dem Gedanken, woher kommen diese Garfield-Telefone, die wurden richtig mürbe gemacht. Ich habe hier einen Satz aus einem Artikel mitgenommen, den ich sehr lustig fand. Da stand dann drin, das Gesicht der orangefarbenen Katze wurde zu etwas, das die Reinigungsmannschaft fürchtete. Weil die so getriggert waren irgendwann davon, dass immer, es kommen immer mehr Garfield-Telefone daran und wir wissen nicht woher. Egal, wie oft man die aufgesammelt hat, Reinigungsmannschaften wurden dahin geschickt, um diesen Plastikmüll von dem Strand zu schaffen und am nächsten Tag waren einfach wieder 100 neue Garfield-Telefone.
So, wenn du gehst und vorher guckst, ob irgendwie Quallen drin sind oder so. Ja. Mama, sind heute Garfields wieder da?
So, und diese Gruseligen, die keine Pupillen mehr haben, weil die Augen so, die Farbe so abgeplättert ist. Allein 2018, habe ich gelesen, wurden 200 Garfield-Telefone an Land gespült. Und das war ja dann schon
so
25
noch.
Jahre, nachdem
2018.
Das passiert. Ja. Wirklich, also da wurden täglich über 30 Jahre lang diese Telefone, da muss man ja wirklich von der regelrechten Garfield-Plage sprechen, die man nicht stoppen konnte. Das hat natürlich wiederum diverse UmweltschützerInnen auf den Plan gerufen, weil ist ja obvious, natürlich extrem schlecht für die Umwelt, das Ökosystem
Garfield-Mikroplastik.
Wurde verschmutzt. Garfield-Mikroplastik, Chemikalien im Wasser, Kleinteile können von Tieren verschluckt werden, Plastik verschmutzt die Strände, du konntest diesen Strand nicht mehr richtig benutzen. Dementsprechend musste dieses Problem gelöst werden, aber man wusste nicht wie, weil man ja nicht einfach sagen könnte, ja, da ist der Container, da wissen wir, wo wir sind, den heben wir und fertig ist es.
Und das hat diesen einen Strand betroffen oder
ja.
Was irgendwie die ganze Küste da wie Nordfrankreich.
Nee, es war vor allem ein Strand, aber es hat sich natürlich so ein bisschen auch in der Gegend weiter verbreitet. Aber es war wohl ein Strand, wo das ein extremes Problem war. So, und eine dieser Umweltschützerinnen war Claire Simonine Lemeur. Und sie hatte so eine vage Vorstellung, woher das Problem kommen könnte, wobei sie da gehofft hat, dass das nicht der Fall ist, weil es extrem schlecht für die Umwelt gewesen wäre. Ihre Idee war, dass wohl irgendwo ein Schiff ein Container mit Garfield-Telefon verloren hat, wie auch immer, und der am Meeresgrund liegt, wo man den nicht richtig finden und sehen kann, und der irgendwie aufgegangen ist und dann diese Garfield-Telefone da frei gekommen sind und dann von der Meeresströmung eben an den Strand gespült wurden, was extrem schädlich fürs Meeresökosystem gewesen wäre. Aber sie hatte eben für diese Theorie keine Beweise, weil es keine Quelle gab für diese Umweltverschmutzung. Und deswegen hat sie dann versucht, MitstreiterInnen zu finden und hat ein Taucherteam angefragt, um diesen Container zu finden. Und nicht nur das, sie hat auch das Militär informiert, damit sie damit U-Booten nach diesem Container mit den Garfield-Telefonen suchen können. Aber beide Gruppen haben gesagt, das hat keinen Sinn, das wird man nicht finden und nicht sehen. Das ist seit 30 Jahren so. Der wäre schon längst von der Meeresströmung angespült worden, weil diese Region in der Bretagne dafür bekannt ist, dass sie eine extrem heftige Strömung hat. Das heißt, der Container wäre eigentlich, wenn er jetzt 30 Jahre irgendwo da auf dem Meeresgrund gelegen hätte, wäre der schon kilometerweit weg und man könnte den eigentlich gar nicht mehr finden.
Das ist auch so krass.
Das ist so mysteriös.
Dass irgendwie dann 30 Jahre lang angeblich ein Container da liegt und dann ab und zu so plupp. Plupp, kommen so nacheinander diese Gabeltiere da raus. Oder sind die alle gleichzeitig da raus und wirbeln irgendwie durch die Gegend? Das ist irgendwie.
Ja, das wusste man nicht. Und das Mysteriöse war eben, dass diese Strömung eigentlich zu stark ist, dass das da an diesem Strand bleibt. Also, es war wirklich so ein bisschen merkwürdig. Also, diese Leute haben abgesagt und da war dann diese Umweltschützerin wieder auf sich alleine gestellt und hat eben jeden Tag mit einer Mannschaft diese Telefone weiter zusammengekehrt. Bis 2019, da hat sich dann das Blatt gewendet. Da hat sie mal wieder die Garfield-Telefone an diesem Strand aufgeräumt und einen Landwirt kennengelernt namens René Morvan. Mit dem hat sie sich unterhalten und der hat erzählt, dass er schon ewig in dieser Region wohnt und damals mitbekommen hat, als die ersten Garfield-Telefone an den Strand gespült wurden. Da war er wohl so 20 Jahre alt und weil zu diesem Zeitpunkt irgendwie irgendwelche Medien dieses Garfield-Telefon-Mysterium aufgegriffen hatten, hat sich diese Erinnerung bei ihm wieder erfrischt und er hat dann nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das da vor 30 Jahren war und ist dann wieder auf diese Geschichte gekommen, wo ich mir auch gedacht habe, wie konntest du das all die Jahre vergessen, dass er mit seinem Bruder damals auf die Suche gegangen ist, woher das kommt und wohl gesehen hat, dass es einen Container gibt, der in einer Bucht in der Nähe dieses Strandes feststeckt, also der ist da verkeilt in dem Gestein und es ist eine Bucht, die liegt so tief, dass bei der Flut ist die voller Wasser und wenn Ebbe ist, sinkt der Spiegel, sodass man in diese Höhle reingehen kann und in dieser Höhle steckte tatsächlich dann dieser Container voller Garfield-Telefone.
Und das hat er vor Jahrzehnten mal gesehen. Aber
hat niemandem erzählt.
Hä?
Während in sämtlichen Nachrichten, das weiß ich halt nicht, in den 80er Jahren war das dann vielleicht nicht so breit, dann, wenn das vielleicht in ein, zwei Zeitungen stand, bist du da vielleicht nicht automatisch drauf gestoßen, wie wenn es jetzt heute im Internet so wäre, dass man da irgendwie drunter verlinkt worden ist. Vielleicht hat er das gar nicht so mitbekommen, dass es so ein Mysterium ist und dass da wirklich Leute danach suchen, dieses Mysterium zu lösen, weil es so umweltschädlich ist. Vielleicht ging es einfach an dem vorbei. Und die haben sich da zufällig am Strand getroffen, was auch schon wieder so eine geile Situation ist. Was machen sie denn da mit dem Garfield-Telefon? Ja, die räumen wir auf, das ist super schädlich für die Umwelt. Ach so, wollt ihr die loswerden? Ja, ich weiß da ungefähr da in der Höhle, da war ich doch vor 20 Jahren. 30 Jahren, wie auch immer, mit meinem Bruder.
Aber auch niemandem Bescheid zu sagen, da ist so ein Garfield-Container in der Höhle.
Nee,
hat das ist doch ein Bescheid, krasses Geheimnis. Also so ein
wie ein Schatz, wie ein Piratenschatz, ja, aber mit Garfield-Telefon statt Gold. Fand ich auch geil.
Okay.
Dann hat er eben diese Umweltschützerin mitgenommen in die Höhle. Sie haben gewartet, bis Ebbe war, sind da reingekrabbelt, haben diese Kiste gefunden.
Es müssen ja so viele Telefone drin gewesen sein.
Es war ein ganzer Container voller Garfield-Telefone. Ja. Also es ist ein bisschen underwhelming, die Auflösung dieses Rätsels. Aber wirklich nach 35 Jahren konnte man dann 2019 endlich folgende Meldung in der Presse hören.
The reason why hundreds of Garfield phones inexplicably continued to wash up on French shores for 35 years is a mystery no more. It seems a storm in the 80s resulted in a shipping container washing up in a cave, with the macaroni and cheese-colored landlines washing up along Brittany's coast year after year.
Also, dieser Container ist wohl während irgendeines Sturms ins Meer gefallen, dann von der Strömung in diese Bucht getrieben worden, hat sich da verkeilt und dann 35 Jahre lang Garfield-Telefone an diesem Strand rumgespült. Der Typ hat das gesehen, 35 Jahre lang niemandem etwas gesagt, dann durch einen Medienbericht darauf aufmerksam geworden und hat dieser Umweltschützerin dann ihr Rätsel gelöst, wo sie über Jahre versucht hat, das herauszufinden. Fand ich auf jeden Fall eine interessante Begebenheit, sehr skurril. Vor allem, weil diese Fotos, die müsst ihr wirklich mal googeln, dieser verwaschene, tote Garfield, massenweise an dem Strand. Das fand ich schon irgendwie ein sehr interessantes Mysterium, wo wir heute aber alle gut schlafen können, weil es ja bereits gelöst wurde.
Dann dir vielen Dank, Miguel, für das Aufrollen dieses Falls der mysteriösen Garfield-Telefone. Und wenn ihr zu Hause offene Tabs habt, die euch nicht mal loslassen, dann schickt ihr uns doch gerne zu, zum Beispiel per Mail an toomanytabs@ndr.de.
Oder an unsere Social-Media-Plattform, da heißt du @carovorps und ich @miguelraa. Schickt uns da gerne Sachen auf Instagram, Blue Sky, Twitter nur noch bedingt, aber wir sind überall auf jeden Fall erreichbar.
Ich gehe jetzt wieder ins Bett.
Ja, mach das mal. Es tut mir voll leid, dass du hast voll gut durchgehalten dafür, ach, dass du so kränkelig
schön
bist.
Vielen Dank.
Wie Marie Callax. Nee, wie heißt sie?
Callas.
Callax ist das Regal.
Wow. Das hast du jetzt aber, also das hat da exakt 20 Minuten gedauert, bis du das vergessen.
Selbst verschuldet. Nein, ich bin nicht so gut mit Namen, da bin ich mal, aber ja,
das
gut,
stimmt.
Marie Callax. Callas.
Callas.
Ja, gut, Callax.
Alles klar, jetzt gibt's noch eine Cross-Promo. Bis nächste Woche.
Tschüss.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir haben heute einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr auch den News-Podcast 630 mögt, dann sollte auch dieses neue Format für euch sein. Das heißt Cut, das Virus, das uns trennt. Und in dem Podcast begeben sich zwei der 630-Hosts, nämlich Caro und Jan, auf eine kleine Zeitreise zum 11. März 2020. Das ist der Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch des Coronavirus offiziell als Pandemie eingestuft hat. Und in diesem Podcast gehen sie jetzt der Frage nach, wie diese Pandemie unsere Gesellschaft so spalten konnte.
Dafür haben sie zum Beispiel ein Geschwisterpaar begleitet, das sich durch die Pandemie und die politischen Maßnahmen total entfremdet hat. Er sieht seine Freiheit in Gefahr, sympathisiert mit der Querdenker-Szene und will ihr die Augen öffnen. Sie trägt Maske, will sich solidarisch zeigen und sorgt sich um ihren großen Bruder. Die beiden streiten sich immer wieder wegen Corona und reden irgendwann gar nicht mehr darüber.
Ich habe das halt nie akzeptiert. Das fand ich halt nicht gut. Und dass das meine Schwester unter anderem so einfach mitgemacht hat, ohne das zu hinterfragen, das hat mich schon ganz schön gestört.
Mir ging es nie darum, ihn zu überzeugen, sondern ihn nicht zu verlieren. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so bewusst ist, dass wir einfach alle scheiße Angst um ihn hatten, dass er sich da radikalisiert.
Der Podcast heißt Cut, das Virus, das uns trennt. Den findet ihr natürlich wie immer in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gerne rein. Link packen wir in die Shownotes.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TLZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.